NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Herzlich willkommen. Sie warten auf einen Sieg, der niemals kommen wird, war der Titel eines Textes von Ahmad Mansur, der kürzlich in der Zeitung Die Welt erschien und der lebhafte Reaktionen auslöste. Mit Sie meinte Mansur die Pro-Palästina-Bewegungen im Westen und auch die Palästinenser selbst. Die Reaktionen waren einerseits sehr zustimmend, andererseits aber auch sehr kritisch, wobei sich unter den kritischen Stimmen auch solche finden, die ihr Heil in Beschimpfungen und Drohungen suchen. Ahmad Mansur benötigt rund um die Uhr Personenschutz. Der deutsch-israelische Psychologe wurde 1976 als Sohn arabischer Israelis in Israel geboren. 2004 kam er nach Deutschland. Mit seinem 30-köpfigen Team gibt das von ihm gegründete Institut Mind Prevention, Mansur Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, Workshops für Jugendliche an Schulen, in Jugendzentren, Asylbewerberheimen und Gefängnissen. Im Text beschreibt Mansur, wie hart und verlustreich Israels Staatsgründung für seine Familie war und dass er dennoch heute für Aussöhnung und Kompromisse plädiert. Ahmad Mansur, Sie schreiben, Israels Staatsgründung bedeutete für meine Familie den Verlust von Land, Besitz und Zusammenhalt. Was hieß das damals konkret? Können Sie mir einige Beispiele nennen?
Ich wollte mit diesem Artikel erstmal die Komplexität dieses Konfliktes auch für die Menschen vor Ort einfach mal erläutern. Ich bin palästinensische, arabische, muslimische Israeli. 1948 kämpfte mein Großvater auf der Seite irakischer Soldaten gegen die neu gegründete Staat Israel, um ein paar Jahre später als Israeli eingebürgert zu werden. Mein Vater hat seine Kindheit in Flucht und Trauma verbracht von den Kriegen und den Kämpfen, die da stattfanden. Meine Oma konnte ihre Bruder über Jahrzehnte nicht sehen. Mein Onkel durfte nicht zurückkommen. Die Staatsgründung Israel bedeutet für mich, für meine Familie, für viele palästinensische Israelis Verlust und Leid. Und das einfach zu erläutern, um zu sagen, Menschen, ich habe ein Mitrederecht, auch wenn ich auf der Seite Israel in diesem aktuellen Krieg stehe, auch wenn ich für Versöhnung bin, weil ich das in meiner Familie erlebt habe, weil ich das Gefühl habe, man kann nicht noch 75 Jahre das Gleiche tun und hoffen, dass es anders wird, sondern wir müssen vor allem als Palästinenser andere Wege gehen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie selbst treten für Versöhnung ein, sind sehr versöhnlich gestimmt. Warum aber? Das stelle ich mir schwierig vor, mit dieser Erfahrung im Rücken.
Also erstmal, weil ich auch Deutscher bin und erst in Deutschland vielleicht die gesamte Geschichte des Nahen Osten verstanden habe und warum für die Juden ein nationaler jüdischer Staat so unverzichtbar ist. Und auch weil ich nochmal keine andere Alternative sehe. Ich möchte, dass mein Volk, dass meine Mitmenschen, dass die Palästinenser, dass die Kinder, die ich auch jahrelang beobachtet habe, die unter diesen Zuständen leiden, die Israelis, die in Terror und Angst leben, weil diese Menschen einfach eine bessere Zukunft verdient haben und weil es nicht anders geht. Es gibt keine andere Alternative, außer irgendwann zu verstehen, dass wir miteinander leben müssen. Es wird nicht dazu kommen, dass ein Teil den anderen irgendwie rausverdringen wird.
Sie schreiben in dem Text, die Wege, die die palästinensische Führung und Gesellschaft in den letzten Jahren gegangen sind, halte ich für falsch und zerstörerisch. Können Sie das nochmal anhand von ein, zwei Beispielen vielleicht erläutern?
Ja, ich glaube, der 7. Oktober ist ein sehr guter Beispiel, um zu zeigen, dass mit Terror und mit Pogrome an Juden nichts zu holen ist, außer mehr Leid für die Palästinenser. All das, was wir seit 14 Monaten erleben in Gaza, in Libanon, in Westbank, in Syrien, hat seine Ursache bei diesem Entscheid, der den Palästinenser immer wieder tun, einfach Israel anzugreifen und auslöschen zu wollen. Und das sind nicht nur meine Worte, sondern auch von Bill Clinton, der erzählte jetzt vor kurzem, dass er damals mit den Israelis Arafat fast 100% ein zukünftiger palästinensischer Staat mit dem Hauptstadt Ostjerusalem angeboten hat und trotzdem hat er es abgelehnt. Wenn es um den Palästinenser geht, und ich habe ja unterschiedliche Identitäten, wenn wir über die Palästinenser sprechen, dann muss ich sehr deutlich sagen, Schritte zu Frieden haben sie immer verpasst. Und das darf in der Zukunft nicht sein. Wir müssen andere Wege gehen, wenn wir wollen, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft haben als ihre Eltern.
Lassen Sie uns nach Deutschland schauen. Sie arbeiten ja sehr viel mit Jugendlichen, Sie führen Workshops durch. Auf welche Bilder, Vorstellungen von Israel und von Juden, Jüdinnen stoßen Sie dabei?
Sehr unterschiedlich. Jugendliche ist keine homogene Gruppe, auch Muslime nicht, auch Flüchtlinge nicht. Es gibt manche, die mir immer wieder schreiben und sagen, Herr Mansour, ich bin eigentlich bei Ihnen, ich traue mich aber nicht irgendwie laut das zu schreiben, weil ich einfach Angst vor den Reaktionen meiner Familie oder meiner Freunde oder in den Schulen. Und es gibt natürlich Jugendliche, die vor allem nach dem 7. Oktober einfach emotional sehr belastend sind. Also Jugendliche, die in sozialen Medien schreckliche Bilder sehen über unbeteiligten Menschen, die sterben, vor allem auf TikTok und Instagram viele Bilder von Palästinenser in Gaza und die bringen diese Bilder mit in den Diskussionen und sind a. traumatisiert und b. sehr emotional. Und dann sitzen sie da und natürlich nicht einfach erreichbar sind, weil sie diesen Wut mitbringen, weil sie manchmal auch erzählen über ihre Oma, die irgendwo in Südlibanon lebt und durch den Krieg mit dem Hezbollah jetzt das Haus nicht mehr haben. Und das sind halt Sachen, die sehr persönlich sind, die diese Jugendliche erzählen. Und die einzige Möglichkeit ist erstmal, diese Trauer, diese Wut Platz zu geben und empathisch zu begegnen. Es geht nicht darum, diese Menschen zu belehren, sondern erstmal zu sagen, ihr werdet gesehen, wir nehmen das auf und wir reden darüber. Natürlich mit dem Ziel, auch die Komplexität irgendwann auch zu vermitteln und zu sagen, verantwortlich für das Ganze ist nicht nur immer eine Seite, sondern auch die andere Seite leidet darunter, ohne euer Leid jetzt relativieren zu wollen.
Aber wie können Sie die Jugendlichen, gerade weil Sie es ja beschrieben, mit der Wut eben auch, die voller Wut sind, wie können Sie die erreichen? Wie versuchen Sie das, empathisch zu sein und trotzdem bestimmte Grenzen einzuhalten?
Na, das Zauberwort ist natürlich diese Empathie. Also diese Menschen anzuschauen, ihnen Vertrauen zu geben, dass sie in ein safe place sind, dass sie reden können, ernst zu nehmen, was sie sagen und dann auch persönlich als Vorbilder zu reagieren. Meine Mitarbeiter haben meistens auch Migrationshintergrund, sind auch von diesem Konflikt betroffen, haben eine Haltung, den sie auch selbstbewusst kommunizieren. Und natürlich, wenn man diese Vertrauen hat, wenn man auf Augenhöhe mit den Menschen spricht, wenn man die Empathie hat, das sind ja die pädagogischen Basics, die jeder mitbringen muss, ohne belehrend zu wirken, dann kann man alle Grenzen der Welt sehr deutlich zeigen. Wenn jemand dann anfängt, antisemitisch sich zu äußern, dann erklären wir, warum das antisemitisch ist und abzulehnen ist. Und zwar auf eine Art und Weise, dass diese Menschen auch nachvollziehen, mit Beispielen, mit Bildern, die nah an den Welten dieser Jugendlichen sind. Wissen Sie, wir reden hier von Präventionsarbeit, von Gesprächskreisrunden, von Begegnung auf Augenhöhe. Aber ich wünsche mir, dass wir als Zivilgesellschaft noch gestern angefangen haben, in den sozialen Medien, da wo die Jugendlichen beeinflusst werden, die Bilder, die sie mit in den Schulen, in den Jugendzentren mitbringen, dass wir da auch arbeiten und Online-Gegennarrativen schaffen und vor allem diese Jugendlichen nicht irgendwelche Propagandanetzwerke überlassen, die kein Interesse haben, dass die Komplexität und dass die graue Tone in diese Konflikt auch sichtbar werden, sondern einfach nutzen, um diese Menschen zu emotionalisieren, zu mobilisieren und Hass erfüllt für ihre Zwecke auch zu manipulieren.
Also das heißt, dann sehen Sie schon sozusagen den größten Faktor tatsächlich eben in den sogenannten sozialen Netzwerken, weil da eben diese ganzen Narrative geschaffen werden, diese Bilderflut, der man da ausgesetzt ist. Also dass das eigentlich vor allen Dingen so der Trigger ist jetzt für diesen ja hasserfüllten Blick auf Israel und auf jüdische Menschen?
Nicht nur, wir leben in einem postfaktischen Zeitalter. Das heißt, jeder extremistische Gruppierung weiß, dass man heute hybride Kriegsführung betreiben muss und dass man die Menschen in den sozialen Medien viel einfacher erreichen kann, indem man Emotionalitäten schaffen. Das machen ja die Rechtsradikale, das macht Russland in Bezug auf Destabilisierungsversuche in Europa, das machen die Islamisten und das machen eben auch die Antisemiten. Kriege gewinnt man, indem man den Krieg auf TikTok gewinnt. Kriege der Bilder, indem man Sachen vermittelt, die Diskursverschiebungen betreiben, die die Öffentlichkeit auch manipulieren. Und seit dem 7. Oktober sehen wir sehr, sehr deutlich, dass das auch gelingt, leider von den antidemokratischen, antisemitischen Kräfte. Wer denkt heute an den 7. Oktober? Wer denkt heute an den Geisel? Wer denkt heute, dass Israel am 7. Oktober angegriffen wurde und diesen Krieg gezwungen zu führen? Kaum jemand, weil natürlich die Bilder wo ganz anders gegangen sind. Manchmal zu Recht, manchmal einfach nur, weil man genau dahin diese Diskurs bringen will, um Menschen zu manipulieren.
Ja, gleichzeitig, das ist ja eine Kritik, die von vielen Seiten kommt, zu sagen, wir müssen da eigentlich eine stärkere Regulierung herstellen. Wie groß schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es dazu kommen könnte, auf europäischer Ebene beispielsweise?
Also ich bin sehr skeptisch, was Regulierung angeht, weil wir wahrscheinlich mit den sozialen Medien weiterleben werden. Die werden da, sie sind auch für viele Menschen unverzichtbar. Sie haben auch positive Seiten. Wir kommunizieren heute ganz anders. Wir haben ganz andere Zugänge zu Informationen, die vor ein paar Jahren nicht möglich waren. Und ich bin für eigentlich ganz andere Strategie. Statt Regulierung einfach demokratische Inhalte in den sozialen Medien schaffen. Mein Appell ist, dass jeder zivilgesellschaftliche Akteur, jeder Politiker, jeder Medienschaffende muss auch seine Inhalte in den sozialen Medien an den Zielgruppen vermitteln können, um diese Menschen auch zu erreichen. Es geht um Kampf um die Seelen der Menschen, für Demokratie, für Menschenrechte und für eine reale Betrachtung des Alltages und das Geschehen überall in der Welt, ohne dass wir einfach ohne Gegenwind diese Diskurse radikaler Kräfte überlassen.
Das war ein Gespräch mit Ahmad Mansour, israelisch-deutscher Psychologe und Extremismusexperte. Er hat sich als Musik mit jüdischem Bezug Eden Golans Song Hurricane gewünscht, mit dem sie beim diesjährigen Eurovision Song Contest den 5. Platz belegte. Ich habe ihn gefragt, was mögen Sie an dem Song und vor allem, was bedeutet er für Sie?
Also, ich habe ja viel erzählt, dass ich Palästinenser bin. Ich bin aber auch Israeli. Und seit dem 7. Oktober bin ich sogar etwas mehr Israeli geworden. Und als ich dann die Eurovision angeschaut habe, als dann Eden Golan aufgetreten und eigentlich massiv gemobbt von Mitbewerber, aber auch von Publikum. Sie erinnern sich, was in Schweden los war, als sie aufgetreten hat. Und dieses Lied, die sie singt, das hat mit dem Leid der Israelis, mit dem Leid der Menschen am 7. Oktober viel zu tun. Und immer wenn ich das höre, dann ist es ein kleiner Sieg über diese antisemitische Mob, der damals da war, aber auch hier in Deutschland existiert. Und das ist natürlich auch ein emotionaler Bindung, der immer wieder hergestellt über das Leid der israelischen, das jüdische Bevölkerung in Israel am 7. Oktober. Es ist ein Tsunami, es ist ein Hurrikan, was die Leute da erlebt haben. Das ist etwas, was in vielen Seelen, viele Israelis, eine transgenerationelle Trauma aktiviert. Und ich möchte dadurch, dass die Leute die Worte, dieses großartige Lied hören, vielleicht auch etwas Empathie für die andere Seite entwickeln können.
Writer of my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours while the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it.
Sie hörten Hurricane von Eden Golan. Die Sängerin wurde im Jahr 2003 in der Nähe von Tel Aviv geboren. Ihr Vater kommt gebürtig aus Lettland, ihre Mutter aus der Ukraine. Golan wuchs überwiegend in Russland auf, wo sie 13 Jahre lang lebte, weil ihr Vater aus beruflichen Gründen nach Moskau gezogen war. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verließ die Familie das Land. In Israel startete Eden Golan ihre Musikkarriere, nachdem sie schon früher in russischen Kindershows aufgetreten war. Im September begann sie ihren Wehrdienst bei der israelischen Armee. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Programme der Bundesregierung gegen Antisemitismus müssen besser koordiniert und bewertet werden. Das geht aus dem aktuellen Antisemitismusbericht der Bundesregierung hervor. Notwendig sei zudem, Antisemitismus als eigenständiges gesellschaftliches Phänomen zu betrachten. In den vergangenen 4 Jahren sei eine Vielzahl an Maßnahmen und Strukturen geschaffen worden. So hätten nahezu alle Länder, die Generalstaatsanwaltschaften und manche Polizeibehörden Antisemitismusbeauftragte berufen. Ungeachtet dessen ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle von 2019 bis 2023 erneut gestiegen. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS spricht in seiner in dieser Woche vorgelegten Studie von mehr als 7.500 Fällen. Davon hätten 44% einen klar erkennbaren politischen Hintergrund. Vor allem der rechtsterroristische Antisemitismus sei eine zentrale Bedrohung für Jüdinnen und Juden in Deutschland und damit auch für unsere Demokratie, sagte RIAS-Geschäftsführer Benjamin Steinitz. Das Meldenetzwerk ordnet mehr als 2000 Fälle dem rechtsextremen Spektrum zu. Mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 hat der Zentralrat der Juden konkrete Forderungen an die politischen Parteien gestellt. Die Sicherheit Israels müsse als Leitfaden deutscher Außenpolitik verankert werden. Sie sei deutsche Staatsräson, heißt es in dem Schreiben an Union, SPD, Grüne und FDP. Der Zentralrat forderte die Parteien unter anderem dazu auf, die Förderung von Projekten in den palästinensischen Gebieten auf den Prüfstand zu stellen. Außerdem fordert der Zentralrat eine finanzielle Absicherung von Gedenkstätten. Im Kampf gegen Antisemitismus müssten Strafbarkeitslücken auch im digitalen Raum konsequent geschlossen werden. Seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres seien Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht mehr vor Anfeindungen sicher. Die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens werde in vielen Teilen der Gesellschaft infrage gestellt. Die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen wollen sich bei den Polizistinnen und Polizisten im Land für ihr Engagement zum Schutz von Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen bedanken. Aus diesem Grund hat Verbandspräsident Michael Fürst für nächsten Montag rund 150 Einsatzkräfte aus dem Raum Hannover zu einem Treffen in die Synagoge der jüdischen Gemeinde eingeladen. Zum Teil seien die Polizisten täglich gefordert, um die Sicherheit der jüdischen Gemeinden zu gewährleisten. Doch das werde zu selten gewürdigt, so Fürst. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat die Zahl der Vorfälle, in denen Jüdinnen und Juden bedroht oder beleidigt wurden, auch in Niedersachsen massiv zugenommen. Das Land stockt deshalb seine Zuschüsse für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden auf. Im Haushaltsentwurf für 2025 werden hierfür 3,46 Millionen Euro veranschlagt. Das umstrittene Palästinensertuch in der Krippe in der Vatikanischen Audienzhalle, das in den vergangenen Tagen für große Aufregung gesorgt hatte, ist mitsamt dem Jesuskind entfernt worden. Das schwarz-weiße Tuch in der von zwei Künstlern aus Bethlehem gestalteten Krippe lag bei der Übergabe an den Papst am Samstag unter der Figur des Kindes. Dies löste teils heftige Kritik, vor allem von Vertretern des Judentums aus, die dem Vatikan einseitige Parteinahme zugunsten der Palästinenser vorwarfen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Souzin aus Frankfurt.
Die Welt steht Kopf. Seit dem barbarischen Angriff der Hamas auf Israel vor über einem Jahr haben sich das Tempo und die Intensität der Schlagzeilen enorm erhöht. Die Krisen spitzen sich weltweit zu. Krieg in Gaza, Raketen aus dem Jemen und Angriffe aus dem Iran. Dauerbeschuss der Hisbollah und die darauffolgende Gegenwehr Israels. Und nun auch noch der Sturz von Assads Folterregime in Syrien durch islamistische Rebellenarmeen. Im Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine ist keine friedliche Lösung in Sicht. Aber auch gestandene Demokratien spüren, wie die geopolitischen Veränderungen den Druck im Inneren erhöhen, wie man in Frankreich sehen konnte. Der rasante Anstieg des Antisemitismus weltweit hätte uns allen schon seit Monaten einem Seismographen gleich Hinweise geben können, dass unsere freiheitlichen Demokratien in Gefahr sind. Und nun bereitet sich Deutschland auf Neuwahlen vor. Auch hier stehen zwei Parteien am linken und rechten Rand in den Startlöchern. Wie also sollen wir diesen Krisen begegnen? Diesen Schabbat lesen wir davon, wie Jakob nach über 20 Jahren zurückkehrt aus seinem Exil. Mittlerweile hat er 2 Frauen, 12 Kinder und eine Großzahl an Vieh. Doch sein Bruder, der ihm einst den Tod geschworen hatte, kommt ihm mit 400 Mann entgegen. Der Kampf scheint unausweichlich. Jakob hat Angst und bereitet sich auf 3 Ebenen vor. Er teilt das Lager, damit bei einem Angriff wenigstens die eine Hälfte überlebt. Er betet für Frieden und er schickt seinem Bruder enorm viele Geschenke. Wir haben also zum einen das Vertrauen und die Hoffnung auf Gott, aber gleichzeitig auch die Bereitschaft, sich zu verteidigen. Doch der erste Schritt ist dann der Versuch für eine friedliche Lösung, auch wenn sie sehr teuer ist. Was dann aber zunächst folgt, ist der nächtliche Kampf mit einem Engel. Wörtlich heißt es da, Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis der Morgen anbrach. Als er ihn nicht besiegen kann, sagt er zu ihm, nicht Jakob soll dein Name ferner sein, sondern Israel. Denn du hast mit göttlichen Wesen und mit Menschen gekämpft und hast obsiegt. Es ist bemerkenswert, dass Jakob alleine zurückbleibt. In diesem Moment wird er angreifbar. Das entspricht dem Gefühl der Isolation. Was wir als Menschen aber benötigen, ist Gemeinschaft. Denn so steht es schon am Anfang über Adam. Denn es ist nicht gut für den Menschen, alleine zu sein. Rabbi Sachs sah in der Gemeinschaft eine essentielle Grundlage der menschlichen Existenz und des religiösen Lebens. Für ihn war Einsamkeit ein fehlerhafter Zustand, während Gemeinschaft, Einheit und Verbundenheit auch göttliche Bedeutung haben. Laut jüdischer Tradition bringt Eintracht göttliche Barmherzigkeit, während Spaltung zur Zerstörung führt, wie die Zerstörung des zweiten Tempels durch grundlosen Hass zeigt. Rabbi Sachs betonte, dass die Gemeinschaft uns die Kraft gibt, jede Herausforderung zu meistern. In Zeiten des Krieges können Menschen weltweit durch Gebet, Solidaritätsaktion und Unterstützung der Bedürftigen ihre Verbundenheit zeigen. Gemeinschaft verleiht nicht nur äußere Stärke, sondern auch innere Stabilität und Sinn. Aber Vorsicht, denn auch populistische Menschenfänger wissen um die Stärke von Gemeinschaftsgefühl. Doch sie lassen dieses Gefühl immer in der Abgrenzung und Ablehnung zu anderen entstehen. Die Stärke dieser Gemeinschaft nährt sich durch das Abwerten derjenigen, die angeblich nicht dazugehören. Sie nähren Angst und Wut, um sich dann als vermeintliche Retter zu generieren. Aber es ist wichtig, sich an unsere demokratischen Werte zu erinnern. Diese sind entstanden als Reaktion auf die Verbrechen des Dritten Reichs, der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs und der Shoah. Diese Werte gilt es zu bewahren, zu beschützen und von allen hier lebenden Menschen auch einzufordern. Die Gemeinschaft, für die wir alle Gott um Beistand bitten, und für die wir kämpfen sollen und dafür auch bereit sein müssen, ihren Preis zu bezahlen, ist die, die alle Menschen, die sich der echten freiheitlichen Demokratie verschreiben, einbezieht. Wir sollen deutlich machen, dass rechte und linke Populisten genauso wenig für unsere Werte stehen wie Islamisten, Antisemiten oder Rassisten. Als Jakob schließlich seinem Bruder begegnet, fallen sie sich um den Hals und küssen sich. Frieden ist möglich, aber wir müssen etwas dafür tun. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Julien Chaim Souzin aus Frankfurt. Zum Schluss hören Sie das Alenu. Übersetzt lautet der Text: Lasst uns nun den Souveränen des Universums preisen und die Größe seines Schöpfers verkünden. Es singt der Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.